Hallo Magnus.
Hallo, na?
Na, Leute, ich präsentiere euch, denn wir müssen endlich mal über die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 sprechen. Und ich habe die Weiten des Internets der Welt durchsucht, um einen Menschen dafür zu finden, der dafür auserkoren ist. Magnus von Keil, Moderator, Produzent, Games-Experte bei Radio 1 um Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und du bist noch so vieles mehr und vor allem bist du heute hier.
Und vor allen Dingen bin ich alt genug, um all das mitbekommen zu haben. Das sind ja jetzt auch schon ein paar Jährchen ins Land gezogen, ne, inzwischen. Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Und gleich zu Anfang machen wir genau das Spannende. Ich möchte deinen Expertenstatus testen, indem ich nämlich ein Quiz vorbereitet habe. Und du bist nicht darauf vorbereitet, spontan antworten. Und du kannst eigentlich zu 70% falsch und zu 30% richtig liegen. Bist du bereit?
Kann mich nur blamieren eigentlich.
Genau, das ist ja genau, das ist der Witz daran.
Okay, das Ende meiner Karriere. Los geht's, ja, auf genau. Geht's.
Er kriegt, je nachdem, wie oft ich frage, kriegt er immer mehr Schiss. Ich finde das schön.
Habe ich einen Telefonjoker?
Das können wir gern ausprobieren. Ich habe nichts vorbereitet. Mal gucken, was passiert. Frage Nummer 1. Zelda-Timeline ist objektiv die einzig wahre.
Siehst du, da rattert es schon in meinem Kopf. Ich würde jetzt als sehr alter Mann natürlich spontan beantworten, Zelda geht für mich los in den 80ern und auch mit der Geschichte, die dort erzählt wird. Also würde ich sagen, mit dem allerersten.
Damit wirst du von 3 Timelines die Timeline, in der er in Ocarina of Time Ganondorf nicht besiegt hat. Ganondorf kommt wieder und er besiegt Ganondorf erneut. Okay, das ist dann die 3. Timeline, ist für dich die einzig wahre. Frage Nummer 2. Du hast 5 Joy-Cons mit Drift. Wie viele bekommst du erstattet?
Ich habe 5 Joy-Cons mit Drift. Ich bekomme erstattet 2?
Sehr gut.
Aber bin ich richtig? Sind es 2 oder war das einfach nur so, ich war so ins Blaue geraten?
Das war ins Blaue geraten. Alles gut. Ich hätte auch 0 akzeptiert. Alles klar.
Okay. Mhm.
Es gibt Menschen, die haben 0 in ihrem Leben erstattet bekommen. Es gibt Menschen, die haben 5 erstattet bekommen. Das mit den Joy-Cons in ihren Drift ist ja sowieso schlimmer als das Bermuda-Dreieck. Ja.
Ich weiß, ja. Meine alte Switch hat tatsächlich überlebt ohne den Joy-Con-Drift. Also sie funktioniert noch wie am ersten Tag.
Er ist der eine Chosen One. Mhm. Wo verlegst du deine Switch am meisten in der Wohnung?
Die ist immer an meinem Fernseher, weil ich überhaupt kein Handheld-Spieler bin. Also ich spiele so gut wie nie Handheld und eigentlich immer nur an meinem Fernsehstammplatz auf meiner Couch.
Die ich mir für spätere. Das ist ja interessant, weil das eigentlich eines der großen Merkmale dieser Konsole ist, ne?
Ja, aber siehst du, ich bin ja auch ein alter Mann und du weißt, im Alter verlegt man Dinge irgendwo hin. Du sagst es, hast es in deiner Frage schon so ein bisschen mit angestoßen und ehe ich das die Gefahr eingehe und meine Switch irgendwo in meinen Kleiderschrank lege zur Unterwäsche, ist sie da, wo sie hingehört und wo ich sie immer finden kann. Am Fernseher.
Perfekt. Ich habe spaßeshalber hätte ich jetzt gerade geguckt, ob es irgendeine Statistik gibt, wo am häufigsten schon eine Switch verlegt worden ist, im Bus oder so. Ich habe leider keine dazu
gefunden. Oh Gott.
Frage Nummer 4. Wer ist der coolere von beiden, Mario oder Luigi?
Luigi.
Das war klar. Wie viel sollte eine Pokémon Remake Collection, das heißt, diese Collection umfasst alle Pokémon-Teile, aufgelegt für die Nintendo Switch, wie viel sollte sie kosten und wann sollte sie erscheinen?
Da Pokémon total in mein Memory Hole fällt, will damit sagen, ich habe tatsächlich Pokémon nur ganz marginal mitbekommen und nie wirklich gespielt. Dazu kommen wir vielleicht ja noch später in diesem Talk, warum das so ist. Deswegen würde ich jetzt einfach mal aus Gutwillen sagen, sie sollte kosten 40 € und rauskommen morgen.
Korrekte Antwort.
Oder?
Sehr gut, sehr gut. Zusatzfrage, wie heißt denn dieser goldene Blitzhamster?
Bestimmt Goldi, oder? Nein. Es ist Pikachu natürlich, den kennt man doch, oder?
Wollte mich reinlegen natürlich. Ich war in Japan war ich tatsächlich mal im Nintendo-Shop und du darfst natürlich 3-mal raten, welches Plüschtier immer leer war. Wirklich alle halbe Stunde.
Echt? Eher als Mario oder irgendwie Yoshi und so?
Ich glaube, es war ein reiner Pokémon-Shop tatsächlich.
Ach so, na gut, okay, das liegt natürlich nahe. Aber, ja klar.
Wer hätte da ein Mario ausgelegt in einem Pokémon-Shop? Das hätte ich mir auch gern angeguckt, dieses Duell.
Ja. Oder vielleicht war Mario auch ausverkauft. Du hast es noch nicht gesehen.
Genau. Die nächste Frage. Welchen Platz belegst du durchschnittlich bei Tetris 99?
Tetris 99 habe ich nie gespielt. Wir bleiben beim Original Tetris auf dem Game Boy, was ich sehr exzessiv bearbeitet habe. Und da habe ich die Rakete geschafft.
Alles klar. Dann erhellige ich dich. Tetris 99 ist eine Battle Royale Variante, wo 99 Tetris-Spielende gegeneinander kämpfen müssen und jede gelöste Reihe einem anderen auf den Block geschoben werden kann. Das heißt, gegen Ende wird es richtig, richtig schwierig, bis nur noch ein Spieler oder eine Spielerin von 99 übrig bleiben.
Das klingt ja fürchterlich. Spielt ihr das mal alleine?
Ich verstehe, es ist das einzige Spiel, was ich irgendwie auf der Switch gespielt habe. Und meine mein Durchschnittsplatz lag bei 87.
Oh, naja, immerhin.
Immerhin, 87. Welches Item sollte bei Mario Kart verboten werden?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt spontan sagen, der grüne Panzer, weil der mich einfach nervt. Das ist so, den kriegt man irgendwie dauernd. Und auch das Erfolgsgefühl, was man mit so einem grünen Panzer auslösen kann, ist für mich einfach zu gering im Vergleich zur Häufigkeit. Also deswegen gerne ein bisschen weniger grünen Panzer, dafür mehr so coole Sachen wie den Stern oder so.
Ich ärgere mich auch jedes Mal über diesen grünen Panzer, weil ne, er schießt halt oft nur ins Leere. Ne? Er ist halt,
ja.
Es ist halt super schade, dieses
Teil. Und du kriegst den immer, also das ist immer so die Bestrafung. Wenn du gut bist bei Mario Kart, kriegst du entweder nur Münzen oder diesen scheiß grünen Panzer.
Ich hatte jetzt auch bei dir nicht damit gerechnet, dass du blauer Panzer sagst. Das wäre zu einfach.
Der ist cool, der muss.
Mit welcher Farbe identifizierst du dich am meisten in Splatoon?
Blau.
Richtige Antwort. Frage, er macht sich gut. Wie beschreibst du die Grafik der Nintendo Switch in einem Wort?
Liebevoll.
Ja. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Was war dein schönster Moment mit der Nintendo Switch?
Oh, auch da muss ich echt überlegen. Oh Gott, wie kann ich denn darauf spontan antworten? Ich glaube, die Switch, eigentlich wie jede andere Konsole auch, hat mir gerade in der Pandemiezeit so ziemlich den Arsch gerettet. Also einfach in schöne Welten abzutauchen, während die echte Welt da draußen so ein bisschen vor die Hunde geht, tut sie ja jetzt auch eigentlich immer noch, nur anders. Das war nicht nur ein Moment, sondern das war eine Aneinanderreihung von sehr, sehr vielen schönen Momenten auf meiner Couch. Und ich wollte nirgendwo anders sein für eine Weile.
Ich frage dich, welches Konzept fandst du spannender? Nintendo Labo oder Mario Kart Live Home Circuit?
Ich habe tatsächlich Mario Live Home Circuit gekauft damals und habe es auch sehr gefeiert. Nur mal so kurz, weil ich natürlich auch da Ecken in meiner Wohnung gesehen habe, zum Beispiel unter der Couch, wo ich dann beim Spielen eher daran dachte, scheiße, du musst mal wieder eine Grundreinigung vornehmen bei dir zu Hause und weniger an den Spielspaß gedacht. Aber das fand ich irgendwie, das fand ich sehr, sehr witzig, dieses Format.
Es ist wirklich eine, also Innovation haben sie auf jeden Fall.
Aber das hat Nintendo ja immer schon toll gemacht, finde ich. Ne? Also einfach so einfache, im Prinzip spielerische Ideen zu haben und umzusetzen, dass du zu Hause sitzt und denkst so, wow, das ist wirklich irgendwie neu.
Ich fand's großartig. Und die ganzen Witze darüber, dass man ja versehentlich, wenn man gerade den Pappmüll runterbringt, auch versehentlich Nintendo Labo mit weggeworfen hat. Ich finde es total interessant, weil ich dich ja heute auch, ich dir eine Bestenliste präsentieren möchte und du zeigst mir dann, warum deine Bestenliste richtiger als diese Bestenliste ist, natürlich der Best Switch Spiele. Was ich aber beeindruckend finde, wenn wir uns das angucken, gerade so die Spiele, die sich am häufigsten verkauft haben auf der Nintendo Switch, das sind halt alles Spiele so auch aus dem Release-Jahr gewesen. Das ist irgendwie erschreckend. Also es fühlt sich so an, als hätte die Nintendo Switch irgendwie 10 Spiele rausgebracht und damit ist der gesamte Umsatz gemacht worden. Finde ich beeindruckend. Dein liebstes Nintendo Switch-Spiel. Greif mir das mal vor, nur damit wir dich fassen, weil ich denke immer, das, was du spielst, bist du gewissermaßen auch und du bist, was du spielst.
Ich habe meine Top 10 hier vor mir. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht vor unserer Aufzeichnung und ich glaube, auf meinem ersten Platz steht tatsächlich Super Mario Bros. Wonder, weil das so viel mit mir gemacht hat, weil es zum einen für mich das erste klassische Mario-Spiel war seit sehr, sehr, sehr langer Zeit in dieser 2D-Ansicht, mit der ich groß geworden bin. Ich wiederhole es nochmal, ich bin ein Kind der 80er. Ich bin mit Super Mario auf dem NES groß geworden, mit Mario Land auf dem Game Boy, mit natürlich Super Mario World dann auf dem Super Nintendo. Das ist mein Mario. Man guckt von der Seite drauf und er läuft von links nach rechts. Und deswegen hat dieses Spiel schon alleine durch seine Spielmechanik klassisch für mich so viel richtig gemacht. Und dann natürlich, es tut genau das, was auf der Packung steht. Also es verwundert dich in jeder Runde. Es passiert irgendwas total Abgefahrenes, total Unvorhersehbares. Und das ist so ein Spiel, du kommst aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Also alleine jetzt, wenn ich mir überlege, wie diese Welten aussehen, diese kleinen Blumen, die da überall rumstehen und so, wiehü, hier oben und so dir zurufen, das ist einfach so liebevoll umgesetzt und mit so viel Charme in jedem Pixel. Das hat mich total gecatcht bis heute. Ich liebe das sehr, dieses Spiel.
Dann machen wir die spannende Spannbreite auf und springen mal kurz, damit wir ungefähr dich quasi profilen können. Wir wissen jetzt den ersten Platz. Jetzt hören wir uns mal deinen 10. an.
Oh je, oh je, oh je. Da schicke ich gleich vorweg, dass nicht bedeutet, dass das ein schlechtes Spiel ist. Im Gegenteil, das ist halt einfach das 10. Spiel in meiner Rangliste, die ich jetzt mir aufgeschrieben habe. Und da habe ich Luigi's Mansion 3 aufgeschrieben, weil auch das eins der Spiele war, die ich damals sehr, sehr viel gespielt habe und die einfach auch super niedlich sind. Und weil man natürlich Luigi spielt, hey, come on, Luigi als Geisterjäger mit einem Staubsauger auf dem Rücken, wer liebt das nicht? Und ein ganz liebevoll umgesetztes Spiel, auch wenn ich es nicht durchgespielt habe, muss ich sagen. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich kam an irgendeinem Endboss, bin ich sehr verzweifelt und war dann sehr frustriert, dass ich dann irgendwann das Interesse verlor, weiterzuspielen. Aber es ist ein tolles Spiel. Weil auch gerade viele Third-Party-Titel oder so auch kleine Indie-Sachen für mich das Spielerlebnis auf der Switch ausgemacht haben. Für mich ist die Switch eine. Hast du so eine Go-To-Konsole eigentlich, mit der du am meisten spielst? Oder spielst du auf der einen Konsole eher andere Sachen als auf der anderen?
Ich spiele PlayStation und ich spiele nicht nur exklusive Dinge auf der PlayStation 5.
Ja, also, aber eine Switch hast du auch zu Hause?
Ich habe eine Switch für Tetris 99.
Okay, gut, damit ist alles gesagt. Nee, also du, für mich ist die Switch eine Konsole, wo ich eigentlich eher so den Fokus habe auf so cozy Sachen und irgendwas, was mich, für mich ist Nintendo halt, wie gesagt, ich bin groß geworden mit dieser Marke, ich bin groß geworden mit Mario, mit dem Game Boy. Für mich ist Nintendo immer auch ein Stück Kindheit und es ist auch immer ein Stück zurückkommen, zu dem Ort, wo man herkam. Es klingt so bescheuert, aber mir ging das jetzt wieder so bei dem Release von der Switch 2. Ich war so aufgeregt wie damals mit 12. Und dieses Gefühl, dieses Gerät, diese neue Nintendo auszupacken und an den Fernseher anzuschließen, hat sich fast genauso angefühlt wie 1992 an Weihnachten, als ich das Super Nintendo bekommen habe. Weißt du, also das sind ganz viele so persönliche Andockpunkte, Verknüpfungen, die ich mit dieser Marke Nintendo einfach habe. Weshalb das für mich, ja, es ist nach Hause kommen, es ist cozy, es ist immer so ein bisschen gemütlich, abschalten, wirklich komplett die Welt draußen lassen und sich mit schönen Dingen beschäftigen. Dafür nutze ich die Nintendo Switch. So, mit diesem kleinen Bogen steigen wir jetzt ein auf Platz Nummer 9 und das ist ein kleiner Indie-Titel. Namens Toem. Ist ein, ich glaube, ein schwedisches Studio und es ist ein Spiel, was komplett in Schwarz-Weiß gehalten ist. Und du bist ein kleiner, ich weiß nicht, ist es ein Hund oder ein Schaf oder ein Schafhund, keine Ahnung, so ein anthropomorphes Wesen. So genau wird das nicht definiert, ist auch nicht wichtig. Und du bist auf einer Reise auf einen Berg, um dort einem Naturphänomen namens Toem beizuwohnen. Was dieses Toem ist, das wird bis zum Schluss wirklich überhaupt nicht erklärt. Und auf deiner Reise machst du Fotos. Also es geht eben darum, ganz bestimmte Motive einzufangen, die du in dieser Welt suchen musst. Das ist ganz liebevoll, so handgezeichnete Grafiken, alles in diesem Schwarz-Weiß-Stil. Ein wunderschöner Soundtrack dabei. Ich habe mir sogar den Soundtrack auf Vinyl gekauft, weil ich den so toll fand. Und das ist halt einfach so ein Spiel total zum Wohlfühlen, zum Runterkommen. Es ist super niedlich und evoziert genau dieses Gefühl, was ich mit Nintendo und Nintendo-Spielen seit meiner Kindheit verbinde.
Ich sehe es gerade und ich bin total, total geflasht und bin dankbar, dass es das auch tatsächlich für PlayStation und so gibt.
Ja, ich glaube, PlayStation kam, die Portierung kam ein bisschen später. Ich glaube, anfangs war es nur PC und Switch exclusive. Aber das ist ein Ding, guck dir das mal an. Ist auch ein zweiter Teil in der Mache, soweit ich weiß gerade. Ist ein schwedisches Studio.
Finde ich einen guten Vote. Finde ich sehr interessant. Muss ich mir sofort aufschreiben. Und wahrscheinlich auch viele Leute, die gerade zuhören.
Sehr gerne. Gehen wir weiter, Platz Nummer 8. Ein ähnliches Spiel, auch eher, ich würde es eher ins Indie-Segment einordnen, aber hat auch für unfassbar viel Impact gesorgt seinerzeit. Und das ist Outer Wilds. Kam relativ spät erst auf die Nintendo Switch. Ich glaube, anfangs auch erst PC und PlayStation, wenn ich nicht irre. Und es ist irre. Also ich habe bis heute dieses Spielprinzip, also wer es nicht gespielt hat, vielleicht ganz kurz erklärt, man ist auf einem Planeten und ein Planet in einem Sonnensystem und die Sonne in diesem Sonnensystem steht kurz vor der Supernova. Also ist kurz davor zu explodieren und alles drumherum wirklich auszulöschen. Und das nach genau 21 Minuten oder 22 Minuten. Und du hast eben dieses Zeitfenster zur Verfügung, um herauszufinden, was zu dieser Supernova führt und sie bestenfalls zu verhindern. Schaffst du es nicht, innerhalb von 22 Minuten explodiert die Sonne und das war's, also könnte man jetzt denken, aber du beginnst halt wieder genau am Startpunkt. Also das Wissen, was du dir bis dahin erarbeitet hast, das bleibt dir erhalten. Das ist so eine coole, clevere Meta-Meta-Meta-Idee, die mich unfassbar gecatcht hat und auch einfach so fasziniert hat und so ergriffen hat. Also einfach dieses Gefühl, du bist in diesem Universum, was gleich explodiert und die Sonne wird immer größer und größer und größer. Das hat mich so beeindruckt. Und dann gleichzeitig eben verknüpft mit dieser Coziness. Ich glaube, du startest ja auf einem Planeten, der, ich glaube, Holzkamin heißt oder so, und alles hat halt so diese Camping-Atmosphäre und die Leute sitzen am Campingfeuer und du startest mit deiner Holzrakete. Ich glaube, es ist wirklich nur eine Holzrakete dann ins Weltraum. Also es ist auf so vielen Ebenen gleichzeitig so cozy und gemütlich, aber auch so krass existenziell bedrohend und so interessant, weil du halt wirklich wissen willst, was führt dazu und wie kann ich es verhindern.
Das klingt mir nach einer, ich kenne dieses Spiel und das ist halt, ich finde es bei Spielen immer super interessant, wie sie so einzigartige Atmosphären kreieren. Ja. Du könntest irgendwie die Zutaten gar nicht mehr rausschmecken, weil es ist dann halt einfach der Outer Wilds Geschmack. Auch wenn du natürlich gerade ein bisschen angedeutet hast, Lagerfeuer und das Universum, also die Galaxis geht unter oder so. Das kann man auch tatsächlich in den Kessel werfen und daraus kommt ein total spannendes Spiel. Und ich finde allgemein so alles mit Zeitschleifen, ne? Ich glaube, es gibt ja nichts Videospielerigeres als eine Zeitschleife.
Total.
Permanent klüger zu werden, permanent weiterzumachen. Und es endet ja so lange nicht, solange du halt weiter kämpfst. Deswegen.
Genau. Ja. Ohne dass es nervt halt auch nicht dabei, ne? Also du bist halt wirklich dran und willst wissen, was es ist.
Er hat es mir erneut empfohlen und ich muss es jetzt wieder erneut spielen. Danke dafür. Toll.
Sehr gern. Erneut Angst haben, dass die Sonne explodiert, ja. Gut, Platz Nummer 7. Wir gehen wieder ein bisschen in niedlichere Gefilde, finde ich. Und da musste ich auch einen sehr alten Freund von mir nominieren, der einfach einen großen Platz oder einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Und das ist Kollege Kirby. Kirby und das vergessene, Kirby und das vergessene Land hat mir sehr, sehr gefallen. Ja, wie gesagt, alleine weil es Kirby ist und weil er einen Kühlschrank verschlucken kann und dann in Form dieses Kühlschranks durch diese Welt durch diese Welt wackelt, auch das wieder so charmant und es hat eben diese typische Nintendo-Ästhetik, das, was Nintendo seit Jahrzehnten perfektioniert hat, dieses, ja, keine Ahnung, dass du dich einfach wieder fühlst wie 12. Auch ich, alter Knochen. Und das funktioniert mit Kirby ganz exorbitant gut. Ja, zumindest bei mir.
Nintendo baut also eigentlich keine Konsolen, sondern viereckige Jungbrunnen. Okay, ich verstehe.
Total, total, ja. Nee, also da Kirby ist, auch wenn es nicht mein Lieblings-Kirby-Spiel ist, muss ich sagen. Ich habe ja dieses, ich wollte ihn nur einfach drin haben, den kleinen rosa Ball, auch aus nostalgischen Gründen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich ihm das erste Mal begegnet bin, in irgendeiner Seitenspalte in einem Videospielmagazin in den frühen 90er, als es halt sowas wirklich noch auf Papier gab. Das war die Zeiten vorm Internet.
Krass.
Opa erzählt vom Krieg. Und da war so eine kleine Ankündigung von Kirby's Dream Land. Und ich habe nur diese kleinen Gameboy-Screenshots gesehen und mich sofort verliebt in diesen kleinen Kerl. Und seitdem begleitet er mich schon. Siehst du mal.
Kirby, wenn du das hörst, das ist nur für dich.
Ja, wenn du mich verstehst. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ess einfach weiterhin Kühlschränke und mach mich glücklich. Bis ans Ende aller Tage. So, weiter geht's. Von Niedlichkeit zu, ja, eigentlich ein bisschen weiter Niedlichkeit. Wir sind jetzt bei Platz 6. Und ich hatte es ja eben schon so ein bisschen durchscheinen lassen. Zelda begleitet mich auch schon sehr, sehr lang. Auch schon seit den 80ern, seit den frühen 90ern. Ein Zelda, das damals noch sehr anders war, ästhetisch anders war, auch vom Spielkonzept her anders aufgebaut war, als wir das jetzt aus den jüngsten Abenteuern kennen. Und da war für mich persönlich Zelda Echoes of Wisdom eine wunderbare Rückbesinnung auf die alten Zeiten, auf den Ursprung der Zelda-Serie. Gekoppelt mit dem Fakt, dass wir, du hast es vorhin schon gesagt, zum allerersten Mal in dieser Reihe, oder zumindest in dem Umfang als eine Hauptfigur, die titelgebende Prinzessin selber spielen, nach 40 Jahren. Und das fand ich so eine tolle und auch, ja, eine längst überfällige Idee, oder? Dass wir auch mal Zelda Zelda ihre eigene Geschichte erzählen lassen können, oder?
Die war so geduldig, ja.
Genau, und deswegen hat sie dieses Abenteuer längst mal verdient. Und es ist, ich finde, ein wunderbares Spiel geworden mit auch echt interessanten Spielmechaniken. Ich mochte diese Idee mit dem Klonen und dem Tri-Stab, heißt der, glaube ich, ne, den du ja hast. Und du kannst diese Gegenstände, Echos von den Gegenständen herstellen, genau so war es. Fand ich eine super witzige Spielmechanik, auch dadurch, dass es einem viel Freiheit tatsächlich lässt und dann eben in dieser wunderschönen Playmobil 90er Retro-Ästhetik, fand ich super.
Das klingt alles fantastisch und wenn das der Werbeslogan wäre, ich hätte es längst gekauft.
Da muss ich nichts mehr bewerben. Das macht die gute Zelda schon mal ganz alleine. Das habe ich auch wirklich durchgespielt. Also das ist auch ein, da war ich schon längst mit Rezensionen und Aufbereitung für Funk und Fernsehen längst durch. Ich wollte aber unbedingt wissen, wie Zeldas Geschichte ausgeht. Und dann sind wir schon in den ersten 5. Und da habe ich jetzt auf Platz 5 ein Spiel, was, glaube ich, aus meiner bisherigen Stimmungsbild so ein bisschen rausbricht. Ist auch wieder ein Indie-Titel oder kein Exklusivtitel, es ist Dredge.
Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja. Wow. Dredge, auch kein Exklusiv, glaube ich, auf der Switch. Also gibt es, glaube ich, auch für alle anderen Plattformen. Aber ich habe es auf der Switch gespielt und das hat mich so krass abgeholt. Wer es nicht gespielt hat, Dredge, du spielst einen Seemann, einen Fischer. Du bist mit deinem kleinen Fischerkutter, Fischerseeboot auf hoher See unterwegs und fängst da Fische. Die Krux ist aber, du musst immer sehen, dass du nachts zurück in den Hafen kommst, weil nachts draußen auf dem Meer irgendwelche sehr, sehr unheimlichen Dinge passieren und der gute Seemann verrückt wird, wenn er zu lange im Dunkeln bleibt. Und das hat halt diese, von vorne bis hinten diese Lovecraft Ästhetik. Ich bin ja großer Lovecraft-Fan, muss ich dazu sagen, auch wenn Lovecraft ein totales Arschloch war, aber ich mag sein Werk und dieses Universum, was dieser Mann erschaffen hat, ist einfach wahnsinnig toll mit dem Cthulhu-Mythos und alles mit diesen Unterwasserwesen und so und riesengroße Monster und das triggert mich total, weil ich wahrscheinlich auch total Angst vor tiefem Wasser habe, welcher normale Mensch hat das nicht. Und einfach dieses Gefühl in Dredge, dass du mit deinem niedlichen kleinen Kutter da so über das Meer schipperst und auf einmal unter dir dieses Riesen, so ein riesengroßer Schatten entlang schwimmt, der, glaube ich, 20 Mal so groß ist wie dein Boot. Das hat mich sehr, sehr gecatcht und von daher Dredge steht für mich stellvertretend für, also war das in der Pandemie noch? Ich glaube ja. Das ist stellvertretend für so eine bestimmte Zeit gewesen, wo ich diese Art von Spielen total gefeiert habe. Ich glaube, das war auch ungefähr zeitgleich mit Dave the Diver, was ja in so eine ähnliche Richtung ging, so unter Wasser, ne, und du bist Taucher und irgendwelche Wasserungeheuer und sowas. Also, und da fand ich Dredge sehr, 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 sehr stark.
Das ist so, ne, manche Menschen kommen auf mich zu, oh Michael, was könnte ich denn an Horrorspielen spielen, aber ich habe eigentlich zu viel Schiss und ich finde das immer total spannend, ne, dass Menschen halt auch irgendwie so ein bisschen für Horror begeistern wollen und die meisten Spiele sind denen zu hart und da spiele ich definitiv diese, und das finde ich ein total neues Genre, das sich jetzt auch während der Pandemie so langsam entwickelt hat, diese Cozy Horror Games, ne, das ist eine super interessante Kombination, weil dieses Spiel ja auch super entspannend ist und du hast so das Angstlevel auf so einer ganz angenehmen Note, ne, und wenn du das ja auch durchgespielt hast, dann sind die Nächte auch nicht mehr so schlimm und das ist, glaube ich, mehr das Kopfkino, was dir da einen Streich spielt, aber das ist
exakt, das ist es.
Ganz angenehm.
Wow. So ein subtiler Horror einfach, ne? Also es ist, man sieht nichts Explizites, glaube ich, bis auf ein, zwei Szenen, die einfach, ich möchte sie jetzt natürlich nicht spoilern, die ich so unfassbar schlimm und gruselig finde, diese Vorstellung, aber spielt Dredge, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das ist wirklich ein tolles Spiel, was sehr, sehr viel anders und auch sehr, sehr viel richtig macht.
Weißt du, Resident Evil ist so eine Elektro-Gitarre, ne, die dir richtig ins Ohr schlappert und Dredge ist mehr so eine Violine, das ist so,
Und auch da die natürlich diese Atmosphäre, ne, die Atmosphäre, mit der steht und fällt alles und das ist auch hier ganz wundervoll getroffen.
Siehst du mal, Atmosphären sind für mich das Wichtigste, also da kann ich auch das Gameplay hinwegsehen, ne?
Absolut.
Stimmt, dann stimme ich.
Total.
Perfekt.
Ja, da sind wir gleich beim Punkt 4, Atmosphäre ist nämlich auch da alles, das sagt der Titel schon, jetzt kommt's. Dorfromantik. Ich freue mich, dass du mir bisher noch nicht widersprochen hast tatsächlich und gesagt hast, was ist das denn, was warum da? Aber Dorfromantik ist ein Titel, der, ich glaube, war anfangs auch ein Switch-Exclusive oder zumindest exklusiv PC und Switch, als es rauskam. Ein Spiel, was ich bis jetzt immer noch regelmäßig anmache, seit damals, als es rauskam. Seit damals, ich mache das immer wieder an, habe es nie aus meinem Konsolenspeicher gelöscht, weil ich weiß, dass versetzt mich in genau das Gefühl, was ich haben möchte, wenn ich dieses Spiel anmache. Auch da vielleicht kurz erklärt, wer es nicht kennt, es ist tatsächlich ein deutsches Spiel von einem Berliner, von vier Berliner Studenten entwickelt, Tucana Interactive heißen die. Und es war ein Studentenprojekt. Und es ist im Prinzip so ein bisschen, wie soll man das beschreiben, so ein bisschen Siedler von Catan meets Domino. Ne? Also du hast immer so sechseckige Plättchen im Endeffekt und du legst aus diesen Plättchen eine Landschaft. So lange, bis du keine Plättchen mehr hast. Und das war's. Das ist das ganze Spielprinzip. Es ist super easy, super intuitiv. Du verstehst sofort, was du machen musst. Und das macht es in so einer ganz wunderbaren Art und Weise mit wunderschöner musikalischen Sounddesign-technischen Untermalung, die in diesem Spiel wirklich herausragend gut ist. Und es macht genau das, was es soll. Es entspannt dich innerhalb kürzester Zeit, oder zumindest mich entspannt es innerhalb kürzester Zeit auf ein super angenehmes Level. Und und das auch wieder das, was ich mit der Nintendo Switch verbinde. Deswegen musste ich es in dieser Liste auch mit aufnehmen. Die gute alte Dorfromantik.
Deine Heimat, dein Jungbrunnen, deine Entspannung, deine Entspannungsoase. Also
ich bin ja auch ein Dorfkind, vielleicht ist es deswegen. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Also ich kenne Dorfromantik auch aus dem echten Leben.
Prinzip eines Brettspiels, wenn Point and Click ja mittlerweile eigentlich outdated ist, dann bringen die einfach ein Brettspiel als Videospiel raus und dann kommt das Brettspiel noch dazu daraus. Ne? Also,
und wird Spiel des Jahres auch nochmal. Ne? Ich glaube, das Brettspiel hat auch total abgeräumt. Ja, ist irre. Ja,
es geht auch einfach manchmal. Ne? Also kann nur Spaß machen, ja.
Alles richtig gemacht, alles toll umgesetzt. Genau, also es ist auch sehr hochwertig produziert einfach, das merkst du auch.
Finde ich einen guten Vote und müssen wir eigentlich auch viel öfter drüber reden. Ja, gerade auch so Indie-Spiele und vor allem auch noch so wirklich sehr schöne Indie-Spiele, die auch aus Deutschland kommen, ja.
Ja, und da gibt's eine ganze Menge. Das ist was für die nächste Folge, würde ich sagen, oder? Jetzt kommt die Top 3, pass auf. Platz Nummer 3. Wir haben schon drüber gesprochen, deswegen ist es auch kein Wunder, dass Animal Crossing in meiner Top 10 ziemlich weit vorne ist. Auch da, ich habe es eigentlich alles schon aufgeführt. Warum? Es ist niedlich, es ist bunt, es macht genau das, was es soll. Es versetzt mich in eine friedliche Stimmung in einer Welt, in der alles schön und alles gut ist. Auch wenn Gulliver mir immer ein bisschen leid tut, der arme Kerl, der da immer so schiffbrüchig ist und so halbtot am Strand rumliegt. Aber ansonsten, ja, ein Spiel, wo ich glaube auch in jedem Teil, ich spiele das glaube ich seit dem Nintendo DS irgendwie auf jeder Konsole und es ist ja im Kern immer das Gleiche irgendwie, aber ich bin jedes Mal hooked und will das Museum vollkriegen und jede einzelne Frucht anbauen und so. Also ich bin nicht so der Typ von so Haus einrichten und so, mach ich generell nicht so, bin ich nicht so der Typ für, das ist mir immer ziemlich egal. Aber sobald es irgendwas so zu sammeln gibt und, keine Ahnung, verschiedene Farben von irgendwas oder verschiedene Insekten und so, da bin ich Completionist.
Das war das Spiel, ich meine, da sind viele dankbar für, also allgemein für diese Reihe, ne? Und wenn man gerade einen digitalen Urlaub braucht, in der Pandemie braucht man definitiv einen. Ich erzähle euch jetzt einen Fun-Fact, den ich noch niemandem jemals erzählt habe und jetzt erzähle ich ihn dir, Magnus. Das war tatsächlich, ich glaube, Animal Crossing Pocket Adventure hieß es, glaube ich, für Handy. 2017 ist es rausgekommen. Oh, und es war mein allererster Videospieltest.
Ehrlich?
Ja.
Oh.
Danke dafür.
Oh, das ist aber schön. Und wie hast du es bewertet damals? Warst du zufrieden?
Ich war natürlich super entspannt, aber man muss dazu sagen, das hatte auch solche Pay-Mechaniken.
Horror.
Ich habe auch kein Geld innerhalb des Spiels ausgegeben.
Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ja, das Danke. Ist also Pay-to-Win und so. Das ist natürlich der Tod. Da hört es bei mir auch sofort auf. Und da wird jede Atmosphäre eigentlich sofort zerstört, sobald ich nur irgendwie einen jetzt kaufen-Button sehe.
Aber Animal Crossing ist für mich immer, wenn ich das sehe, muss ich immer an den Lego-Movie denken. Und
es ist so herrlich. Oder auch so die Art, wie die reden. Das ist einfach so süß mit diesem diese Sprachsynthese, die ja irgendwie schon stimmt mit den Buchstaben, die da geschrieben stehen auf dem Bildschirm, aber trotzdem halt dieses niedliche Animal Crossing Talk dann halt entwickelt, ne? Auch so auch diese Uhrzeiten, das ist egal, zu welcher Uhrzeit du dich einloggst, jede Stunde hat sein eigenes Theme, sozusagen seine eigene musikalische Verpackung. Das ist einfach, ja, vor allen Dingen, weil es sich eben auch an den echten Uhrzeiten orientiert. Also das hat mit mir auch sehr, sehr viel gemacht. Das ist dann halt, du hast dann das schon irgendwie integriert in deinen Tagesablauf, in einer guten Art und Weise, zumindest bei mir, dass ich halt sage, okay, ich habe jetzt Feierabend, ich setze mich jetzt eine halbe Stunde hin, ich weiß, auf meiner Insel ist jetzt Abend, da sind die meisten Insekten draußen. Da gehe ich ein bisschen Insekten farmen und danach gibt es Abendbrot. So. Und ich finde, das ist auch schon was Animal Crossing so ausmacht. Einen haben wir noch, genau. Und auch da muss ich wieder auf die Indies zurückgreifen und gleichzeitig auf eins der, nach meinem Ermessen, eins der grandiosesten Spiele der letzten 10 Jahre mindestens. Und das ist Stardew Valley. Also ich glaube, ich habe keinen anderes Spiel auf meiner Switch so exzessiv gespielt wie Stardew Valley, allein schon was die Spielzeit angeht. Ich liebe alles an diesem Spiel. Ich liebe die grafische Präsentation. Ich liebe den Mix aus, diesen Gameplay-Mix. Ich liebe die Musik. Ich liebe den Fakt, dass das ein einziger Typ ist, der sich das ausgedacht hat. Es ist einfach grandios und auch für mich ungebrochenes Highlight. Ich habe das immer auf meiner Konsole drauf, auch wenn ich es eine Weile nicht spiele, aber ich möchte es halt immer griffbereit haben, falls ich doch mal kurz ein bisschen Stardew Valley brauche, ist es mit einem Knopfdruck da und deswegen, also wie gesagt, für mich eins der bedeutendsten, wichtigsten Spiele der letzten Dekade. Und deswegen auf meinem Platz 2 auf der Switch.
Das, was mich an diesem Spiel ein bisschen stört, und ja, ich habe immer schon davon geträumt, einen eigenen Bauernhof zu besitzen, aber was ich nicht verstehe, wenn ich jetzt als ein Bauer, ne, in den Dungeon gehe, dass ich dann aber auch wieder zur Schlafenszeit zu Hause sein muss. Wie kann das sein, wenn ich doch so ein richtig waschechter Abenteurer bin, Magnus?
Darüber unterhalten wir uns mal, wenn du wirklich durch so einen Dungeon gehst und den ganzen Tag Monster kaputt schlägst und dann kaputt bist einfach abends um 9. Da sehnst du dich sehr nach deinem warmen, kuscheligen Bett im gemütlichen Bauernhof, wetten?
Ah, okay, ich mute meinem Charakter viel zu viel zu, weil ich selber viel zu schnell dann müde wäre und nach Hause.
Ja.
Ah, ich lag falsch, nicht das Spiel.
Du, okay. Natürlich.
Sehr, sehr schön. Ja. Oh, großartig.
Ich wollte nur sagen, es gibt ja zum Schluss auch, es gibt ja, selbst wenn du ohnmächtig wirst, es gibt ja immer jemanden, der dich auffängt und der dich findet. Also das ist zumindest in Stardew Valley sinniger geregelt als im echten Leben.
Das ist, ne, weißt du, was das Schönste ist? Die cosigste Erfahrung, die ich in GTA Online gemacht habe, und das war irgendwie dasjenige, worauf ich mich immer gefreut habe, wenn ich in meiner Uni-Zeit GTA Online gespielt habe, ne, das ist halt mit GangsterInnen, aber eben im Online-Modus. Wenn ich nach ganz vielen Aufträgen ganz müde war, dann habe ich mir ein Taxi bestellt und habe mich nach Hause fahren lassen. Der 30 Millionen auf seinem Konto hat.
Ja, aber das ist, das ist genau dieser cozy Aspekt. Du fährst eben nicht selbst. Ne, du wirst gefahren, du wirst nach Hause gebracht, du musst nur aussteigen und in dein Bett fallen. Das sind die schönsten Momente im Leben, sage ich aus Erfahrung.
Ja. Ah, eine breite Wolke der Cosiness, in die wir uns beide legen konnten, in die wir euch legen konnten. Wir legen alle auf einem großen Wolken, ganz toll. Die Nintendo Switch, die wir damit, glaube ich, würdevoll nicht verabschiedet haben, aber sie darf jetzt ein bisschen ruhiger treten.
Wir dürfen sie in den Schrank legen, genau. Ich darf sie von dem Fernseher nehmen und darf sie irgendwo anders in meiner Wohnung mal ablegen.
In den Schrank des Olymps.
Da, wo die Wii liegt.
Wunderbar. Hast du allen lieben Nintendo Switch-Spielenden irgendwas noch auf den Weg mitzugeben?
Habt Spaß. Begeht Weltflucht, wenn ihr es braucht. Umgebt euch mit Dingen, die schön sind, die gut tun. Ich glaube, in den Zeiten, in denen wir gerade leben müssen auf dieser Welt, gibt es kaum was Wichtigeres. Und seid keine Arschlöcher.
Amen, Amen kann man nur sagen. Magnus, es war mir eine Riesenfreude, dass du heute hier warst. Komm bitte unbedingt wieder. 3 Ausrufezeichen.
Sehr, sehr gerne. Bei der Switch 3 bin ich dann wieder dabei.
Danke, dass ihr reingehört habt. Ihr könnt diesen Podcast nicht nur auf YouTube hören, sondern auch auf Spotify, Apple und Co. Also da, wo euer Vertrauen euch hinführt, da gibt es auch in Liven. Und wenn ihr unbedingt tollen Bonus-Content haben wollt, meine Deep Dives, meine Expertengespräche, alles, was ich noch hinter der Paywall mache, schaut es euch gerne an. Schaut auf Steady, schaut in die Videobeschreibung. Alle Leute, die da schon sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, enlive das Leben und embrace das Chaos. Danke dir, Magnus. Haut rein. Ciao.
Danke, Michael. Ciao, ciao.